Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer Folge, die es heute wirklich in sich hat. Das kann ich dir versprechen, denn das, was wir heute behandeln, in Anführungszeichen, ist wirklich starker Tobak. Denn heute geht es um Feindesliebe. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen, dass ich meine Feinde liebe? Also zeichnen die sich nicht gerade dadurch aus, dass sie nicht liebenswert sind? Heute haben wir damit ein ganz praktisches Thema vor uns, in dem es darum geht, wie wir unseren christlichen Glauben leben können, nachdem ja die letzten Themen oder einige der letzten Themen eher auf so einer theoretischen Metaebene war. Die Gen Z war Thema, Israel war Thema. Und heute geht es aber wirklich mal wieder so richtig in die Vollen, weil ich ja immer wieder sage, mein Podcast soll dir helfen, den Glauben in einer immer komplexer werdenden Welt zu leben. Wie können wir da einfach glauben? Damit sage ich ja nicht, dass der Glaube einfach so nebenher läuft, Christsein einfach so nebenher läuft, sondern mein Anliegen ist, dir zu sagen, hey, das Leben, das ist schon kompliziert genug und komplex genug. Lass uns den Glauben nicht komplizierter machen, als er ist. Und wenn du jetzt schon eine Weile meinen Podcast hörst oder wenn es eben nicht die erste Folge ist, die du hörst, dann weißt du, ich versuche das, was ich sage und was ich dir weitergeben möchte, immer aus der Bibel zu speisen, aus dem Wort Gottes, nicht einfach nur aus schlauen Ideen, Gedanken, Büchern. Und ich möchte das so tun, dass du es umsetzen kannst in deinem Alltag. Also ich möchte dir Gedanken mitgeben, die dir helfen, dass dein Glaube wächst, dass dein Vertrauen in Jesus tiefer wird und dass du einen Unterschied machst in dieser Welt, auf diesen Begriff oder auf diesen Zusammenhang von Worten einen Unterschied machen. Darauf werde ich heute genauer eingehen und wahrscheinlich hast du das schon ab und zu bei mir gehört oder auch gelesen auf meinem Blog. Was es genau heißt, da nehme ich dich heute ein bisschen mehr mit gegen Ende des Podcasts. Also sei gespannt, falls du dich immer schon gefragt hast, was meine ich damit eigentlich genau? Oder vielleicht regst du dich auf, dass das nur so eine Floskel ist oder so Worthülsen einen Unterschied machen. Nein, das wird sehr, sehr konkret und da nehme ich dich eben nachher mit. Heute haben wir das Thema Feindesliebe. Und bevor ich den Text lese, der zugrunde liegt aus Matthäus 5, will ich dir ein paar Gedanken dazu mitgeben. Und die sind meiner Meinung nach ganz wichtig, um den Text richtig einzuordnen und um verstehen zu können, was damit wirklich gemeint ist. Denn dieser Text steht in der sogenannten Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist ein Text, der umfasst Matthäus 5 bis 7 im Neuen Testament, also insgesamt drei Kapitel, Matthäus 5, 6, 7. Und in diesen drei Kapiteln, das sagt Jesus allerhand, also jede Menge. Das Problem der Bergpredigt nun ist, dass die Bergpredigt ganz oft wie so ein politisches Parteiprogramm gesehen wird. Denn in dieser Bergpredigt geht es um alles Mögliche, um alle möglichen Themen, die man gerne auch so politisch verordnet. Es geht um den Feind, also darum geht es ja heute. Es geht ganz am Anfang in den sogenannten Seligpreisungen, wobei, wenn man es genau übersetzt, Matthäus 5 heißt es immer, glücklich ist der, also das, was Luther oft mit selig übersetzt und deswegen auch Seligpreisung, da geht es um die Friedfertigen, um die rein Herzen sind, um die nach Gerechtigkeit hungert. Und das sind natürlich alles Begriffe, die in der Politik eine Rolle spielen. Das Problem nur ist, wir können biblische Begriffe nicht eins zu eins auf die Politik übertragen. Nimm nur mal das Wort Gerechtigkeit. Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Gerechtigkeit hörst? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein und das ist auch erstmal vollkommen in Ordnung. Nur wenn in der Bibel von Gerechtigkeit die Rede ist, muss damit nicht unbedingt die Gerechtigkeit gemeint sein, die heute in der Politik oft eine Rolle spielt. Also zum Beispiel Gerechtigkeit, die oft mit Chancengleichheit gleichgesetzt wird. Oder Gerechtigkeit im Sinne von einer sozialen Gerechtigkeit, dass eben, was ja vollkommen wichtig ist, dass wir als Gesellschaft eine Verantwortung füreinander haben und eine soziale Gerechtigkeit beruht unter anderem zum Beispiel auch darauf, dass die, die mehr verdienen und mehr haben, eintreten für die, die weniger haben. Solidarität also zeigen. Gerechtigkeit aber im biblischen Sinn kann auch etwas ganz anderes meinen, nämlich zum Beispiel die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Römer 4, wo auf Abraham nochmal Bezug genommen wird. Oder dass wir vor Gott gerecht sind, gerechtfertigt sind. Also du siehst schon, was ich da sagen will, ist, dass Begriffe aus der Bibel, weil wir sie halt ins Deutsche übersetzt haben, nicht automatisch die gleichen Begriffe sind oder Begriffe mit der gleichen Bedeutung, wie sie dann in der Politik verwendet werden. Und das Einfachste natürlich ist, wie wir die Bibel verstehen können, aber in meinen Augen eben dann doch nicht ganz verstehen, wenn wir auf so einer Wortebene bleiben und wenn wir gar nicht mehr schauen, was bedeutet das eigentlich in der Tiefe, was bedeutet das geistlich, welchen Background haben diese Worte. Und ganz oft wird die Bergpredigt auch von Politikern, ja, wie soll man sagen, zitiert zumindest, ja, zitiert, vielleicht auch so ein bisschen zugrunde gelegt bei manchem, was sie tun, aber ohne die geistliche Tiefe zu erkennen, ja, ohne dass sie vielleicht sogar Christen sind. Das ist ja in Ordnung. Sie können ja, also verstehe mich nicht falsch, sie können diesen biblischen Text nehmen und sagen, ich leite daraus etwas ab. Nur sollte man halt nicht sagen, ich habe verstanden, was Jesus damit sagen wollte, oder ich kann es in einem geistlichen Kontext sagen. Und ich sage dir das deswegen, weil Bergpredigt eben dann ganz schnell moralisch verstanden wird, ethisch sozusagen die Keule kommt, ja, aber da steht doch dieses und jenes. Und es ist am eigentlichen Ziel voll vorbei. Denn das alles geschieht, wo wir die Bergpredigt ohne Reich Gottes denken. Dort, wo wir die Bergpredigt einfach nur wie so eine Art politisches Grundsatzprogramm von Jesus sehen, klar, dann kommen solche Stilblüten raus. Aber wir können die Bergpredigt gar nicht anders sehen, finde ich, als Christen, als dass wir darauf bedenken, das bedenken, dass sie im Reich Gottes sich abspielt. Als Jesus, Markus 1, Vers 15, kannst du das nachlesen, als Jesus öffentlich auftrat, da sagte er, tut Buße oder kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also mit ihm will er damit sagen, mit mir, mit Jesus kommt das Reich Gottes. Gottes Herrlichkeit, Gottes Wirkungskraft, Gottes Leben hier auf der Erde. Das heißt, die Bergpredigt ist kein Programm, kein politisches Programm, sondern sie ist wie eine Art Manifestation des Reiches Gottes. Die Bergpredigt ist Manifestation des Reiches Gottes. Das heißt, Jesus predigt hier etwas, was im Reich Gottes zu 100% gilt. Es ist kein nice to have oder ja, schau mal, so könnte eine gute Zukunft aussehen, sondern so lebt es sich in Gottes Königreich. Das sind in Anführungszeichen die Spielregeln, aber nicht von außen gesetzte Spielregeln, sondern von innen heraus gewollt und zumindest versucht, auch gelebt. Also, dass wir natürlich immer wieder scheitern, es ist ja vollkommen klar, wir sind Menschen. Aber diese Bergpredigt, das ist mir so wichtig, weil wir sonst auch den Text zur Feindesliebe missverstehen und der echt schwierig wird in unserem Leben. Die Bergpredigt ist nicht ein Regelwerk von Dingen, die musst du jetzt so tun, sondern es ist Ausdruck davon, Manifestation dessen, was Reich Gottes ist. Und es ist ein großer Unterschied, weil ein Regelwerk, das kann ich anlegen und das kann ich zitieren, ob ich an die Bibel glaube oder nicht oder ob ich Christ bin oder nicht, spielt dann überhaupt keine Rolle. Ich kann einfach sagen, da steht es und ich finde es gut, was da steht und das ist ja schon mal, was. Und weil ich gut finde, was da steht, möchte ich das als Regel haben. Das ist okay, aber spätestens, wenn man Kinder hat oder wenn du Kinder hast, dann weißt du, ab einem gewissen Alter, also gut, eigentlich schon immer, aber je nach Alter der Kinder wird es deutlicher. Wenn sie die Regeln nicht verstehen, dann werden sie noch mehr gegen diese Regel rebellieren. Wenn Kinder die Regeln nicht verstehen, werden sie noch mehr gegen die Regel rebellieren. Wenn sie verstehen, heißt es noch lange nicht, dass sie sie auch so sehen und dass sie das nachvollziehen können und dass sie das cool finden. Aber es fällt ihnen zumindest einfacher. Deswegen sage ich auch immer, ist es besser in der Gemeinde durch Kultur zu leiten als durch Regeln. Wobei das eine das andere nicht aufhebt. Es gibt beides. Aber um auf die Bergpredigt zurückzukommen, wenn wir die Bergpredigt nur wie so eine Regel verstehen, so soll es sein, dann werden wir daran scheitern und auch den tieferen Sinn darin nicht erkennen. Aber wenn wir die Bergpredigt sozusagen als die soll man sagen, als zur Schau getragenen Werte des Reiches Gottes sehen, dann sagen wir, hey, wow, das will ich unbedingt haben, das will ich leben, das ist gut, weil es Gottes Königreich zum Ausdruck bringt. Und dann werden wir immer daran scheitern. Klar, weil wir Menschen sind. Aber es ist ein grundsätzlich anderer Ansatz. Und das ist für die ganze Bergpredigt wichtig, für alle drei Kapitel, Matthäus 5, Matthäus 6, Matthäus 7. Aber es ist auch wichtig, oder nicht aber, damit ist es auch ganz wichtig für unser Thema heute. Feindesliebe, wie soll das gehen? Wie soll ich meine Feinde lieben? Wie kann ich meine Feinde lieben? Und Jesus sagt eben in dieser Bergpredigt über die Feindesliebe Folgendes. Ich lese Matthäus 5, 43 bis 48. Und da sagt Jesus, man hat euch gelehrt, dass geboten wurde, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, so handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nun die liebt, die euch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Worte von Jesus, wie wir mit unseren Feinden umgehen sollen. Bevor ich dir einige Tipps ganz konkret an die Hand gebe, möchte ich zwei Vorbemerkungen machen. Erstens, Jesus hebt das Alte Testament oder den ersten Teil der Bibel nicht auf. Er sagt zwar, man hat euch gelehrt, dass geboten wurde, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, das ist ja in der Bergpredigt an vielen Stellen, dass Jesus sagt, man hat euch dieses und jenes gelehrt, ich aber sage euch. Und wenn du dann genau hinschaust, dann ist es nämlich nicht so, dass Jesus aufhebt, was gesagt wurde, sondern er vollendet es und setzt die Messlatte sogar noch höher. Also er hebt den ersten Teil der Bibel nicht auf. Und die zweite Vorbemerkung ist, ich rede hier von Feindesliebe. Und wenn Dinge wie Missbrauch, Gewalt, Straftaten sogar jetzt dir vor Augen sind oder so, dann sind es Dinge, die müssen geklärt und zur Anzeige kommen. Also ich rede von solchen Dingen nicht, sondern ich rede, um es vielleicht mal ein bisschen salopp zu sagen, ich rede vom schwierigen Arbeitskollegen, von dem, der mich in der Schule immer fertig macht. Ich rede von dem, der mir in der Gemeinde das Leben schwer macht oder im Verein, in der Nachbarschaft, in der Familie. Diese eine Person, wo ich einfach denke, boah, warum ist jedes Gespräch so schwierig mit dieser Person? Oder, keine Ahnung, dein Vorgesetzter, wo du denkst, boah, also wenn ich leiten würde, ich würde das ganz anders machen und du spürst so, wie soll man das sagen, den längeren Hebel, an dem der andere sitzt. Du spürst ihn oder bekommst ihn zu spüren und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Das ist zum Beispiel so eine Situation, die ich gerade sehr gut kenne. Und deswegen geht es um solche Situationen. Wie können wir in diesen Momenten unsere Feinde lieben? Und unsere Feinde sind ja nicht nur Menschen, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, offenkundig auf Instagram oder keine Ahnung was sagen, ich bin der Feind von XY. Ja, ich meine, wer macht das schon? Sondern ein Feind zeichnet sich ja dadurch aus, dass er mir das Leben schwer macht, dass er mir Lebensfreude nimmt, dass er Dinge tut, die mir nicht gut tun, dass er mich einengt, eingrenzt und so weiter. Das sind meine Feinde. Und wie sollen wir jetzt damit umgehen? Jesus sagt, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und ich will dir einfach ein paar Gedanken mitgeben, beziehungsweise zwei, drei Gedanken über das hinaus, was Jesus sagt, einfach um dir zu helfen. Mensch, wie gehst du mit solchen Leuten um, die deine Feinde sind, die dir das Leben schwer machen, wo du sagst, oh, wenn es die nicht gäbe, wäre das kein allzu großer Verlust. Oder um es netter auszudrücken, wenn ihr Verhalten anders wäre, dann wäre das echt richtig gut. Der erste Gedanke ist, wie könnte es auch anders sein? Jesus sagt es selber, beten. Für mich ist es das A und O, dass wir für die Menschen, die uns querlegen, für unsere Feinde beten. Denn ansonsten würde ich die Dinge alle nur mit mir selber ausmachen. Und ich glaube, das ist nicht nur schwierig, sondern zum Scheitern verurteilt. Denn wenn dir jemand das Leben schwer macht oder wenn dir jemand Unrecht tut, dann kann es ja sein, dass dein Blick darauf sehr getrübt ist, weil du ja das Opfer bist. Und das meine ich nicht wertend oder dass du dich jetzt dafür entschuldigen müsstest, nein, sondern Fakt ist einfach, du hast dann einen sehr einseitigen Blick auf die ganze Sache und vielleicht ist es gut, wenn noch ein anderer Blick, noch eine andere Perspektive draufkommt. Und die wichtigste Perspektive, die es in diesem Zusammenhang gibt, ist die göttliche Perspektive. In Psalm 50, Vers 15 steht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Für dich ist das vielleicht kein No-Brainer. Hey, super. Aber ich kenne Christen, wenn ich sie dann in solchen Situationen, wo es um Feinde geht, um schwierige Menschen geht und so weiter, wenn ich sie dann frage, hey, hast du dafür gebetet, dann geben sie manchmal so klein bei und sagen, nee, habe ich nicht. Und deswegen ist meine wirklich wichtigste und erste Bitte oder Tipp, Ratschlag, Gedanke, nimm's wie du willst, bete. Bete voller Überzeugung und Kraft. Weißt du, nicht nur nebenher, nicht nur dann, wenn du gerade so dran denkst und merkst, oh ja, stimmt, ich muss es Jesus noch sagen, sondern proklamiere, liege Gott auf den Ohren oder in den Ohren. Wenn das Problem so groß ist, dass es dir zu schaffen macht, dann ist es groß genug, dass du mit Gott darüber ins Gespräch gehst. Wenn das Problem so groß ist, dass es dir zu schaffen macht, dann ist es groß genug, dass du mit Gott darüber ins Gespräch gehst. Abgesehen davon, dass es für Gott nichts zu Kleines gibt, was du besprichst. Aber wir Menschen denken ja oftmals so, oh, ja, komm, ich nehme es selber in die Hand oder so. Das ist eh der größte Quatsch. Aber wenn es etwas ist, wenn eine Person dir zu schaffen macht und du sagen würdest, boah, die würde ich eigentlich als mein Feind bezeichnen. Wenn das so ist, dann ist das Problem definitiv groß genug, dass du es mit Gott besprichst und wirklich besprichst. Nicht mal so nebenher, weil du gerade dran gedacht hast, so das Gott hinzurotzen, so für 10 Sekunden und dann ist wieder Feierabend. Das ist okay, Gott sieht dein Herz, aber du tust dir selber einen Gefallen, wenn du dir Zeit dafür nimmst, die Dinge aussprichst, beim Namen nennst und das in Gottes Gegenwart tust. Ich glaube nämlich, dass dadurch dann vieles schon an Kraft und Negativem verliert. Also erstens bete, zweitens bleib nicht alleine. Nimm sofort Glaubensgeschwister mit ins Boot. Wenn du Feinde hast, ja, also Menschen, die dir das Leben schwer machen, dann nimm sofort Glaubensgeschwister mit ins Boot, denn sie stärken dich, sie helfen dir, sie ermutigen dich und sie korrigieren dich. Und auch das ist notwendig. Ich merke das immer wieder bei mir, in schwierigen Situationen, wenn meine Perspektive geändert wird, dann denke ich oft, oh ja, stimmt. Ich sehe es sehr einseitig, hey, und das ist auch voll normal. Das ist voll normal. Aber es hilft nicht unbedingt, um den Konflikt zu lösen oder mit diesem Menschen wieder ins Reine zu kommen. In Prediger 4, Vers 12 im ersten Teil der Bibel steht, ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Hol dir Gebetsunterstützung. Bleib nicht alleine. Schreib Leuten eine WhatsApp, ruf sie an, triff dich mit ihnen, whatever. Aber nimm Leute an die Seite, die mit dir beten für diese Person XY. Nie gegen diese Person, ja, aber für diese Person. Ein kleiner Hinweis. Ich habe gerade gesagt, dass du die Leute anrufen sollst oder WhatsApp schreiben sollst, ob sie eben für dich beten und so. Ich bin immer sehr skeptisch, solche Dinge in den WhatsApp-Status zu stellen. Denn zum einen hat es irgendwie so ein bisschen was Juristisches, wo ich denke, es muss nicht jeder erfahren, dass ich gerade irgendwie eine Challenge habe oder schwierig oder ist oder Feinde habe oder so. Ja, weil wir in unseren Kontakten im Handy ja auch nicht nur Leute haben, die unsere engsten Freunde sind. Also man muss schon auch überlegen und versuchen, gut umzugehen mit den Challenges, die wir haben. Und nur so nebenbei gesehen, könnt ihr die Person ja auch sehen, falls ihr eure Nummern habt. Ne? Weißt du brauchst nicht die Anerkennung der Leute oder das Mitleid oder die Aufmerksamkeit vieler, sondern nur derer, denen du wirklich vertraust und die du ins Vertrauen ziehst. Also erstens bete, zweitens bleib nicht alleine, drittens klär deine Identität. Weißt du, wenn du im Konflikt bist mit jemandem oder wenn du Feinde hast, die dir das Leben schwer machen, dann beginnst du zu zweifeln, wer du wirklich bist. Je nachdem, was diese Person über dich sagt oder dir auch direkt persönlich sagt oder an Gesten oder Mimik, was auch immer. Das kann uns so sehr treffen, dass wir irgendwann anfangen, das so zu glauben und sagen, oh ja, stimmt, eigentlich hat er ja recht, eigentlich bin ich wirklich so echt schwierig, böser Mensch und so weiter. Ja. Wenn wir das lange genug anhören, was andere uns sagen oder über uns sagen, dann wird das uns früher oder später auch beeinflussen. Und deswegen ist es viel, viel wichtiger, dass du deine Identität als Kind Gottes klärst. In Vers 45 steht ja, so handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Das ist deine Identität als Christ, du bist ein Kind Gottes. Und wer will diese Identität rauben? Es ist nicht dein Feind, nicht dein sichtbarer Feind, es ist der Teufel. In 1. Petrus 5, Vers 8 steht, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und ich glaube, dass der Teufel uns dort verschlingt, wo er uns unserer Identität raubt und wo wir nicht mehr glauben können oder wollen, dass wir ein Kind Gottes sind. Und deswegen lebe deine Identität, indem du immer wieder zum Vater kommst, in der Stille, im Gebet, im Lesen der Bibel, aber auch in der Gemeinschaft, im Lobpreis, im Gottesdienst mit anderen Geschwistern zusammen, kannst du, wirst du, sollst du deine Identität stärken, damit du eben in solchen Momenten, wo dann so Feinde kommen, ne, Menschen, die es echt böse mit dir meinen, die dich beleidigen, die, keine Ahnung, die ausspielen eben, dass sie am längeren Hebel sitzen und. Ich sage nicht, das wird dich nicht mehr tangieren. Das sage ich nicht. Aber es wird aufhören, deine Identität anzugreifen, weil deine Identität hast du klar. Ich erlebe in solchen Momenten ganz oft, dass der Gottesdienst, der Lobpreis oder auch das Gespräch mit Christen, und damit meine ich jetzt nicht oberflächliches Reden über Fußball, das könnte ich auch stundenlang machen, sondern ich meine wirklich so Deep Talk, also wirklich so ein richtiges Miteinanderreden. Diese Dinge, die geben mir immer wieder Fokus. Also das merke ich extrem. Also gerade der Gottesdienst, der Lobpreis und die Gemeinschaft mit anderen Christen, wo ich dann merke, okay, auf was kommt es nochmal wirklich an? Und was sagt das Wort Gottes? Was sagt Jesus selbst zu mir? Das ist viel wichtiger als das, was andere über dich sagen oder wie sie dich fertig machen wollen. Und mir oder für mich stärkt es den Fokus enorm. Ich denke dann oft so, ah ja, stimmt, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine, wenn XY um die Ecke kommt oder wenn das Gespräch stattfindet oder wenn, ach, keine Ahnung, überleg dir selber, wer deine Feinde sind, wenn der wieder was Böses sagt oder hinter meinem Rücken redet oder mir das Leben bei der Arbeit schwer macht und so weiter und so fort. Dann zu wissen, hey, ich bin nicht alleine und es nicht nur zu ahnen, sondern zu wissen, dafür helfen mir eben solche Dinge enorm. Also Gottesdienst, Gebet, Bibellesen, die Gemeinschaft mit anderen, Worship. Deswegen, bete, bleib nicht allein, klär deine Identität und vierter Gedanke, du hast es nicht in der Hand. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht sonderlich lustig und so, aber schau in Vers 45b, Matthäus 5, 45b, dort steht, er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Nicht du, sondern Gott lenkt und regiert. Nicht du, sondern Gott setzt die Rahmenbedingungen. Nicht du, sondern Gott kann Herzen verändern. Du hast es nicht in der Hand. Du hast es auch nicht in der Hand, ob dein Feind, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, ob dein Feind immer wieder um die Ecke kommt oder nicht. Aber Gott hat es. Gott hat es in der Hand. Und deswegen ist dein Kampf nie gegen Menschen gerichtet, sondern Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Das ist sozusagen dein Kampfgebiet und es zeigt dir, du hast es nicht in der Hand. Wir würden das so gerne tun als Menschen, ja? Also ich bin auch so jemand, ich nehme die Dinge gerne in die Hand, ich verändere gerne was, ich bringe gerne die Dinge vorwärts, aber das zeigt uns, nein, wir haben die Dinge nicht in der Hand, definitiv nicht. Wir hätten es gerne, aber wir haben es nicht. Also, erster Gedanke, bete. Zweitens, bleib nicht alleine. Drittens, kläre deine Identität. Viertens, du hast es nicht in der Hand. Und fünftens, da ist es, einen Unterschied machen. Ich habe am Anfang schon gesagt, ich mag diesen Slogan. Und jetzt will ich dir auch erklären, warum. Denn, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, du hast den bei mir im Podcast sicher schon ein paar Mal gehört. In Gesprächen oder so nenne ich das auch immer wieder oder im Gottesdienst. Was meine ich damit, einen Unterschied machen? Weil einen Unterschied machen, das ist ja erstmal weder positiv noch negativ und hat auch erstmal mit dem christlichen Glauben gar nichts zu tun. Du kannst einen Unterschied machen, indem du auf dem Spielplatz die Rutsche rückwärts hochläufst. Das kannst du machen, als Papa oder Mama. Du machst definitiv einen Unterschied, denn die meisten werden die Rutsche auf dem Po nach unten rutschen. Du gehst sie rückwärts hoch. Die Frage ist halt nur, macht es Sinn? Also, kannst du selber entscheiden. Also, was ich dir aber damit nur sagen will, ist dieser Slogan, dieser Begriff, einen Unterschied machen, ist erstmal wertfrei und erstmal auch gar nicht christlich. Aber woher kommt dieser Begriff und wie fülle ich ihn? Denk nochmal kurz zurück an den Anfang, Reich Gottes. Ich habe mit dir über das Reich Gottes geredet und es drückt aus, dieser Begriff, einen Unterschied machen. Die Reich Gottes Kultur, die ist anders, die macht einen Unterschied. Und da muss man jetzt zwei Begriffe voneinander unterscheiden, die erstmal ganz ähnlich klingen. Und zwar kontrakulturell und konterkulturell. Kontrakulturell und konterkulturell. Der Unterschied dieser beiden Begriffe, die auf den ersten Blick oder aufs erste Hören gar nicht mal so unterschiedlich klingen, ist folgender. Kontra, das kennst du vielleicht von Pro- und Kontra-Argumentationen, und das kennst du mit Sicherheit. Kontra heißt einfach dagegen sein. Stimmung machen, im äußersten Fall negativ sein, einfach dagegen sein. Nein, kontra, ich bin dagegen. Konterkulturell dagegen bedeutet, einen Gegenentwurf zu haben. Denk an den Fußball. Wenn deine Mannschaft im Angriff ist und der Angriff wird abgefangen und die andere Mannschaft dann ganz schnell in den Angriff übergeht, nennt man das einen Konter. Es ist der Gegenentwurf. Ganz wichtig ist, konterkulturell zu leben heißt, ich habe einen Gegenentwurf, ich habe Antworten und ich bin nicht einfach nur dagegen. Leider ist es oft bei Christen so, dass sie eher dafür bekannt sind, wogegen sie sind, als dass sie bekannt dafür sind, wofür sie sind. Also, wenn du Thema XY hast, dann solltest du nicht einfach nur dagegen sein, sondern einen Gegenentwurf haben und sagen, schau, ich sehe das nicht so, ich lehne das ab, aber ich habe diesen und diesen und diesen Ansatz und deswegen lehne ich das ab. Warum sage ich das? Jesus sagt in diesem Abschnitt über die Feindesliebe, Vers 46 und 47 folgendes. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Wenn du jetzt Kontra bist, ja, dann bist du einfach nur gegen deinen Feind, gegen den, der dir was Böses will. Du versuchst wiederum mit eigenen Mitteln einfach nur gegen ihn zu sein. Aber wenn du konterkulturell lebst, dann bist du nicht einfach dagegen, sondern du erklärst, warum du die Dinge machst, wie du sie machst. Du erklärst dem anderen, deinem Feind, was Sache ist. Aber nie, um einfach nur dagegen zu sein, sondern damit er versteht, warum du tust, was du tust. Du liebst deinen Feind, du betest für deinen Feind. Das sind schon per se Gegenentwürfe. Das ist nicht einfach nur Kontra zu sein und zu sagen, XY ist ein Vollpfosten. Damit ist noch nichts gewonnen. Das wäre Kontra. Aber zu sagen, ich sehe es komplett anders als du. Und zwar aus dem und dem Grund. Und ich bitte dich, hör auf, mich zu ärgern, zu mobben, keine Ahnung was. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und deswegen sagt Jesus, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, ihr macht gar nichts Besonderes. Wenn ihr nur mit denen abhängt, mit denen ihr abhängen wollt, weil es eure Freunde sind, ihr macht nichts Besonderes. Wenn ihr nur zu denen freundlich seid, die eure Freunde sind, ihr macht nichts Besonderes. Ihr unterscheidet euch nicht. Ihr macht keinen Unterschied. Und das bedeutet eben, dass wir auch zu dem, den wir als Feind bezeichnen, nicht böse oder heimtückisch sind, sondern freundlich sind. Und das ist echt schon eine Challenge. Sage ich ja ganz im Ernst. Also es geht mir auch so. Ich schaffe das auch nicht immer. unser erster Reflex, der ist doch oftmals, dass wir jetzt nicht körperlich gewalttätig werden, aber dass wir ausholen, dass wir dagegen argumentieren. Aber es auszuhalten, zuzuhören, boah, das ist nicht ohne. Aber das wäre kontrakulturell. Kontrakulturell wäre dem anderen, also gegenüber seiner Kultur, einfach ablehnend zu sein, nein zu sagen, vergiss es, hau ab, verzieh dich, verhiss dich. Psalm 45, Vers 5, das ist ein Vers, ich habe das schon mal im Podcast gesagt, den habe ich seit einigen Wochen inzwischen auf meinem Sperrbildschirm, auf meinem Smartphone. Zieh ein Herr für die Wahrheit in Sanftmut und in Gerechtigkeit, so wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. Zieh ein Herr für die Wahrheit in Sanftmut und in Gerechtigkeit, so wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. Das ist für mich eigentlich eine schöne Beschreibung dessen, was kontrakulturell bedeutet. Auch im Blick auf die Feindesliebe. Dass wir eben eine Feindesliebe üben, die die Wahrheit, wie sagt man, vertritt und sagt, ohne hinterm Berg zu halten, aber in Sanftmut und in Gerechtigkeit. Denn weißt du, die Feinde zu lieben, das ist ja echt ein hohes Wort, ja? Also die Feinde zu lieben. Aber durch all das, was du jetzt gehört hast, und einen Gedanken habe ich ja noch, durch all das, was du gehört hast und den, der noch kommt, das ist für mich so der Weg des Liebens dorthin. Denn es ist doch vollkommen klar, du kannst dich doch nicht entscheiden für einen Feind, den du hast, zu sagen, oh, ich liebe den jetzt, so im Sinne, oh, ich bin verliebt in den. Ist doch Quatsch. Aber Liebe bedeutet ja immer, dass sie sich in Taten äußert. Und das sind eben die Gedanken, die ich dir bisher mitgegeben habe. Und der letzte Gedanke ist, segne deine Feinde. Also, erstens bete, zweitens bleib nicht alleine, drittens klär deine Identität, viertens du hast es nicht in der Hand, fünftens mach einen Unterschied und sechstens segne deine Feinde. In Lukas 6, da werden diese Worte von Jesus auch überliefert und bei Lukas steht noch dabei, dass Jesus sagt, segnet, die euch verfluchen. Segnet, die euch verfluchen. Menschen wollen uns etwas Böses. Sie wollen uns drankriegen, das Leben schwer machen, verleumden, Lügen verbreiten, das ganze Programm. Was auch immer dein Feind tut. Dein Job und mein Job ist es, sie zu segnen. Sie zu segnen. Segen heißt nämlich, Gutes zuzusprechen, göttliches Gutes zuzusprechen. Oder vom Lateinischen signare, signieren, unterschreiben, kennzeichnen. Den anderen, mein Feind, und das ist natürlich jetzt wirklich Champions League, eben gerade nicht mit dem Bösen kennzeichnen, sondern mit Gutem. Also ihn nicht überschütten mit Shitstorm und all den Dingen, sondern mit Gottes Segen. Achtung, das bedeutet, dass du dennoch deine Meinung sagen sollst. Du kannst auch in kontroversen Debatten zum Beispiel ganz klar zu deinem Standpunkt stehen. Und du kannst auch mal, wie soll ich das sagen, auch mal ein bisschen überspitzt was darstellen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Du solltest halt nicht vorhaben, den anderen also mit Worten zu verletzen oder zu erniedrigen. Das wäre nicht gut. Aber auch mal ganz klare Kante zu zeigen, das ist alles okay. Davon rede ich nicht. Sondern ich habe es jetzt oft schon skizziert, wie ich die Feinde so definiere. Und wenn wir unsere Feinde segnen, dann heißt das, wir sprechen Gottes Güte über diesen Menschen aus. Weil wir wünschen ihm Gutes von Gott, Gottes Güte. Und in Römer 2, Vers 4 steht, verachtest du denn den Reichtum seiner Güte, Langmut, Gedüte? Verachtest du denn den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Also es ist Gottes Güte, die mich zur Buße, zur Umkehr zu Jesus leitet. Und wenn das bei mir der Fall ist, dann überleg doch mal, was könnte deinen Feind zur Umkehr verleiten? Wenn du einen Shitstorm lostrittst, wenn du ihn öffentlich diskreditierst, oder wenn du ihm öffentlich Gutes tust oder im Persönlichen Gutes tust. Wie gesagt, nochmal, das heißt nicht, dass du mit deiner Meinung hinterm Berg halten sollst oder dass du nichts mehr sagen darfst. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber es geht darum, ob du für deine Feinde noch beten kannst. Für mich ist das immer wieder eine Challenge, für die Menschen zu beten, die ich als Feinde bezeichnen würde. Auch jetzt ganz aktuell Menschen, die in meinen Augen, so wie ich das sehe, mir nichts Gutes wollen oder zumindest, ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll. Ich habe keine Ahnung. Deswegen lasse ich es einfach mal so stehen. Für mich ist es immer wieder eine Challenge, für sie zu beten. Aber gleichzeitig, und das hast du hoffentlich auch schon erlebt, wenn nicht, probier es einfach aus. In dem Moment, wo du für Menschen betest, die du eigentlich als deine Feinde bezeichnest, in dem Moment, wo du für sie betest und sie segnest, wird etwas in dir geschehen, was den Konflikt, sage ich jetzt mal, in aller Regel viel positiver dastehen lässt. Nicht im Sinne, also nicht positiv im Sinne von, ja, alles rosa-rot, alles gut, sondern es kommen plötzlich Lösungsideen in Sicht. Oder vielleicht bist du so jemand, bei dem immer ganz schnell ein Kopfkino abgeht oder wo du die Dinge schon so vor dich her skizzierst und prognostizierst und, oh, wenn ich das mache, dann macht er das oder wenn ich es nicht mache, dann macht er das oder wetten, jetzt kommt wieder, keine Ahnung, ne, WhatsApp, eine E-Mail oder wenn ich ihm begegne, ein blöder Spruch oder. Oder der Arbeitskollege, ne, der wird 100 pro wieder, wenn mich bei den anderen Verleumden hinterm Rücken über mich tuscheln, in der Schule genau das Gleiche, sowas. Gibt ja Menschen, die haben dann so ein Kopfkino und da geht dann alles Mögliche ab und du stellst ja meistens ein negatives Szenario vor. Aber in dem Moment, wo du deine Feinde segnest, wird dieses Kopfkino gebrochen. Es wird gebrochen und Gottes Güte nimmt Platz. Und das verändert. Das verändert dich und das verändert aber auch den anderen. Also, zusammenfassend, Feindesliebe, wie soll das funktionieren? 6 Gedanken, erstens beten, zweitens bleib nicht alleine, drittens kläre deine Identität, viertens du hast es nicht in der Hand, fünftens mach einen Unterschied und sechstens segne deine Feinde. Probier es aus. Du musst ja nicht gleich alles umsetzen und vielleicht gibt es auch Dinge davon, wo du sagst, ja, das lebe ich schon, handhabe ich schon. Oder vielleicht gibt es auch Dinge, wo du sagst, das sehe ich jetzt komplett anders so. Ja, dann lass es liegen. Weißt du, ich sehe meinen Podcast, ich möchte mit meinem Podcast dich inspirieren und dich ja nicht zwingen, die Dinge so zu tun, wie ich sie tun würde. Ja? Nein, sondern wenn du eine Inspiration mitnimmst, mega, dann ist das cool. Aber es muss für dich passen und also sehr wahrscheinlich sind es nicht alle 6 Dinge, die du jetzt bei dir sofort ändern musst, weil das ist auch ein bisschen eine Überforderung. Aber ich sage es nochmal, erstens, bete für deine Feinde. Zweitens, bleib nicht alleine. Drittens, klär deine Identität, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Viertens, du hast es eh nicht in der Hand. Gott regiert, Gott sitzt im Regimente, Gott bestimmt die Rahmenbedingungen. Fünftens, einen Unterschied machen, also konterkulturell leben und nicht kontrakulturell. Und sechstens, segne deine Feinde. Wie gesagt, du musst das gar nicht alles auf einmal machen, kannst es Schritt für Schritt tun. Warum? Warum? Das sagt Jesus ganz am Ende dieses Abschnitts in Vers 48. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. No pressure. Aber das ist unser Ziel. Das ist unsere Messlatte. Wir wollen und wir sollen nicht Anfänger bleiben. Wir sollen im Glauben wachsen. Wir sollen den König ehrenvoll repräsentieren. Wir sollen uns nicht mit Mittelmaß zufrieden geben. Auch und gerade dann nicht, wenn es um unsere Feinde geht, wenn es darum geht, unsere Feinde zu lieben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. So steht es in 2. Korinther 5, 17 und ein paar Verse später heißt es, dass wir Botschafter an der Stelle von Jesus sind. Und wenn wir Botschafter an der Stelle von Jesus sind, überleg mal, was das für einen Impact hätte auf unsere Welt, wenn wir unsere Feinde lieben. Wenn wir sie lieben, so wie Jesus uns dazu aufgerufen hat. Ich weiß, das Thema ist kompliziert, es ist komplex, es ist nicht einfach. Und wir alle haben wahrscheinlich auch nicht nur einen Feind, sondern mehrere Feinde und es sind Höhen und Tiefen und Wellenbewegungen und so weiter. Aber dennoch waren vielleicht ein paar Gedanken dabei, die dich inspirieren, bei denen du sagst, ja, stimmt, da will ich drauf achten, dem will ich Raum geben, dem will ich nachgehen und möchte meine Feinde lieben. Nochmal die 6 Schritte oder 6 Gedanken dazu. Erstens, bete. Zweitens, bleib nicht alleine. Drittens, kläre deine Identität. Viertens, du hast eh nicht alles in der Hand. Fünftens, mach einen Unterschied. Und sechstens, segne deine Feinde. Wie gesagt, nimm dir raus von dem, was du jetzt gehört hast, von dem du sagst, hey, das inspiriert mich, das ist gut. Und wenn du jemanden kennst, von dem du genau weißt, boah, der struggelt mit Feinden, der hat wirklich Menschen in seinem Leben, die ihm nicht gut tun oder vielleicht meinen die sogar, sie würden ihm gut tun, aber sie tun es nicht. Das sind solche Feinde. Wenn du so jemanden kennst, dann ist das Wichtigste für diese Person zu beten. Aber wenn du sagst, hey, ich leite ihm diese Podcast-Folge weiter, weil eventuell sind da ja Gedanken dabei, die ihn inspirieren und ihm helfen, dann wird mich das riesig freuen, auch auf deine Kommentare bin ich gespannt. Wenn dir noch mehr einfällt, wie wir unsere Feinde lieben können, dann kommentier das gerne. Bei Spotify geht es ja zumindest ganz gut, dass man da auch Kommentare schreiben kann. Vielen Dank an der Stelle übrigens für alle Kommentare. Ich versuche alle auch irgendwie also zu lesen sowieso und auch zu reagieren, wenn mir was Schlaues einfällt. Ansonsten bin ich eher so der Typ, ich lese es, ich nehme es wahr, ich nehme wirklich jeden Kommentar wahr, zumindest der auf Spotify geschrieben wird. Da bekomme ich Benachrichtigungen, also von daher, aber auch E-Mails natürlich, logisch. Und deswegen freue ich mich darüber, aber am meisten freue ich mich, wenn dir der Podcast, wenn er dich inspiriert, wenn er dir ein paar Gedanken mitgibt, wie du einfach glauben kannst in einer immer komplexer werdenden Welt und wenn du kommentierst und likest und den Podcast oder die Folge auch jemandem weiterleitest, von dem du denkst, das wäre gut, wenn er das hört, weil es ihn inspiriert. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Ich freue mich schon auf den nächsten. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.